Ja, schön, heute bei euch zu sein. Es freut mich. Hoffentlich freut dich das auch. Oder auch nach der Predigt noch, dass ich heute da war. Das sagt man ja so schnell, gell? Man freut sich über dieses und jenes. Ich glaube, oft ist uns gar nicht bewusst, wie zentral und wie essentiell die Freude überhaupt ist. Ich würde behaupten, die Freude ist die größte Motivation, die es in unserem Leben eigentlich gibt. Mit dieser Freude steht und fällt alles. Wo wir Freude suchen oder ob wir Freude an Gott haben oder an allem anderen Zeug, das es sonst noch so gibt, da steht und fällt alles. Es macht einen riesen Unterschied. Die Freude an Gott ist nicht nur so eine kleine Nebenerscheinung, die immer wieder mal da ist und natürlich super ist, wenn es da ist und irgendwas fehlt, wenn sie weg ist, sondern ich würde behaupten, die Freude an Gott ist sogar der Kern dessen, was es bedeutet, Christ zu sein. Wir sind dazu gemacht, uns in aller Ewigkeit an Gott zu erfreuen und ihm dadurch, durch unsere Freude, durch das, dass wir ihn als größten Schatz, als das Wertvollste erkennen und annehmen, ihm alle Ehre und die Herrlichkeit geben, die ihm gebührt. Und darum scheint diese Frage, die ich jetzt während dem Interview schon angedeutet habe, eigentlich sehr berechtigt. Was fördert denn unsere Freude an Gott? Und was sind die Dinge, die unsere Freude an Gott hindern? Wenn Freude so wichtig ist, dann sollte uns diese Frage beschäftigen. Und da kann man jetzt ganz viele Dinge, ganz viele Bereiche aufzählen, die unsere Freude fördern würden. Vielleicht fällt dir da einiges ein, vielleicht denken manche an das Bibellesen, das unsere Freude an Gott vergrößert. Oder an eine geniale Konferenz oder ein Lager, das ihr mal besucht habt, wo eure Freude gestiegen ist an Gott. Oder die Gemeinschaft im Hauskreis oder das Zusammenkommen heute im Gottesdienst. Und ebenso könnte man über ganz viele Dinge reden, die unsere Freude an Gott mindern. Vielleicht denkst du an Sünde in deinem Leben, an manchen Streit unter Geschwistern oder manche Dinge, die dir fehlen in deinem Glaubensleben. Also es gibt viel zu sagen, aber heute wollen wir uns nur eine Sache anschauen, die unsere Freude fördern kann. Nur eine Sache, und das ist der Dienst für Gott. Wir hören heute das Gleichnis von Jesus in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30 anschauen. Und in dieser Predigt geht es genau um eine Sache. Mal schauen, ob das da noch klappt. Vergrößere deine Freude durch den treuen und tatkräftigen Dienst für den König. Diese Aussage, was da steht, das ist die ganze Predigt. Das ist alles, was ich heute sagen werde. Vergrößere deine Freude durch den treuen und tatkräftigen Dienst für Gott, den König. Das ist, was ich mir wünsche, dass ihr alle heute mitnehmt. Maximier deine Freude, indem du treu und tatkräftig für Gott, den König, arbeitest und dienst. Das heißt, das wäre meine Wunschantwort, wenn dich heute am Nachmittag irgendjemand fragt, ja, was hat jetzt der Typ da aus Tirol oder Feldkirch oder wo auch immer herkommt, was hat er heute gesagt? Er hat gesagt, maximier deine Freude an Gott durch tatkräftigen und treuen Dienst für den König. Und bevor wir jetzt einsteigen in Matthäus 25, möchte ich noch einmal zusammen beten. Aber das machen wir heute auch ganz Corona-konform und zwar ganz leise. Ich will jetzt nicht für uns beten, sondern ich hätte gern, dass jeder von euch leise für sich betet, für zwei Sachen. Und zwar erstens, dass Gott jetzt durch mich spricht, dass er die Worte mir gibt, die wir heute hören müssen. Und zweitens, dass er unser aller Herz aufmacht und vorbereitet, jetzt sein Wort zu hören. Lasst uns gemeinsam leise für diese zwei Dinge beten. Amen. Wir steigen gleich mitten in diesem Gleichnis ein. Matthäus 25, der Vers 14. Wir sind schon mitten in einer längeren Rede, wo es eigentlich um die Endzeit geht. Jesus ist der Sprecher. Und Vers 14 ist der Beginn von einem neuen Gleichnis, einem neuen Vergleich. Und dort erzählt er, es ist wie mit einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener herbei und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, dem anderen gab er 2 und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Und dann reiste er ab. In diesem Gleichnis, das ja auch den Titel eben das Gleichnis der Talente, der anvertrauten Talente trägt, dreht sich alles um diese Talente. Und darum wäre es nicht schlecht, wenn man schon zu Beginn die Frage stellen, was ist denn mit diesem Talent überhaupt gemeint? Was ist ein Talent? Wenn wir das Wort benutzen, dann gebrauchen wir das im Sinne von Fähigkeiten oder Begabung, oder? Jemand hat ein Talent für Musik, jemand hat ein Talent, ist ein talentierter Schauspieler oder Tischler oder Informatiker und so weiter. Aber wenn Jesus da wirklich von Fähigkeiten gesprochen hätte, dann würde der Satz ja eigentlich lauten, einem gab er 5 Fähigkeiten, einem 2 Fähigkeiten und einem 1 Fähigkeit, jedem entsprechend seiner Fähigkeiten. Und das macht wenig Sinn, oder? Jeder bekommt Fähigkeiten entsprechend der Fähigkeiten. Dieses Wort hat eine andere Bedeutung gehabt. Die ersten Hörer von Jesus haben da nicht an Fähigkeiten gedacht, sondern für sie war das zuerst einmal eine Gewichtseinheit und später eine Einheit von Geld. Ein Talent sind irgendwas zwischen 26 und 30 Kilogramm. Und je nachdem, ob man jetzt von Silber oder Gold redet, kann das so hoch wie 20 Jahresgehälter sein. Das heißt, das Vermögen, das dieser König besessen hat, kann man sich vorstellen mit irgendwas zwischen 8 und 10 Millionen Euro. Also eine große, eine gewaltige Summe Geld, die er da den Dienern anvertraut, eben gemäß ihren Fähigkeiten. Jeder kriegt entsprechend seinen Fähigkeiten unterschiedliche Summen Geld. Aber wofür steht das jetzt in diesem Gleichnis? Meine Antwort ist, das sind die Aufgaben, die Chancen und die Möglichkeiten, die du gemäß deinen Fähigkeiten, auf Basis deiner Gaben, deiner Fähigkeiten hast. Die Talente in diesem Gleichnis sind alle materiellen und geistigen und intellektuellen Dinge und Fähigkeiten, Dinge und Möglichkeiten, die Gott dir anvertraut hat. Nicht nur die Gaben und die Fähigkeiten selber, sondern auch den Einfluss in deinem Umfeld, in der Gesellschaft, den du dadurch hast. Alle Chancen und Möglichkeiten dadurch. Dein Geld, dein Wissen, deine Gesundheit, deine Kraft, deine Zeit, dein Verstand, dein Besitz und. Eröffnet Möglichkeiten, gibt dir Chancen. Deine Talente sind unzählige Chancen, die Gott dir ganz persönlich und jedem individuell gegeben hat. Und die er will, dass du für den treuen und beständigen und tatkräftigen Dienst für ihn einsetzt. Das heißt, denk mal drüber nach, welche Dinge er uns, welche Dinge er dir gegeben hat, welche Chancen und Möglichkeiten du hast in deiner Familie, in der Gemeinde, in deinem Beruf oder überhaupt in der Gesellschaft. Und du wirst erkennen, Gott hat dir viel gegeben, hat er viel anvertraut. Manchen von euch hat er 2 Talente gegeben, manchen von uns 3, 4. Vielleicht haben manche von euch sogar 10 Talente. Das ist ja mehr als der am meisten bekommen hat in dem Gleichnis. Aber jeder bekommt genau so viel, wie eben richtig ist. Aber was macht man jetzt mit diesen Talenten? Die zweite Szene beginnt in Vers 16. Soll man jetzt arbeiten damit oder soll man einfach warten? Vers 16. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, unglaublich. Diese ersten beiden Diener, die haben nichts verstanden. Man würde ihnen am liebsten zurufen, hey, aufhören, hört doch auf zu arbeiten, zu dienen, lasst es fleißig sein doch. Wir werden ja nicht durch Werke errettet, hey. Es zählt doch nur der Glaube allein. Und ihr geht da hin und arbeitet und müht euch ab. Unfassbar, oder? Wahrscheinlich sind es Katholiken oder ganz gesetzliche, vielleicht eine Brüdergemeinde oder irgend sowas. Die verstehen einfach nicht, dass Werke gar keinen Platz haben im Christenleben, oder? Nur der eine, der versteht es, der dritte. Er weiß, Diener sein, Christ sein, das bedeutet, ja, sich einfach ausrasten, oder? In Gottes Vergebung. Und das Zweite, was auch wichtig ist, bloß nichts falsch machen. Ja, nichts falsch machen. Immer auf der richtigen Seite, auf der sicheren Seite bleiben. Lieber nichts tun, als irgendwas zu verbocken. Und bloß keine Risiken eingehen, weil man könnte ja verlieren. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen gewissen Sarkasmus da herausgehört. Aber ich traue mich zu sagen, dass wenn wir mit diesem Gleichnis nicht so vertraut wären, dann wären solche Gedanken gar nicht so fern von uns. Aber irgendwann kommt dann der König in der dritten Szene, in Vers 19. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und fordert seine Diener auf, mit ihnen abzurechnen. Es dauert viel länger als erwartet. Nicht 2 Monate oder 2 Jahre, ja, schon über 2000 Jahre. Aber irgendwann kommt der König zurück im Gleichnis und auch in der Realität. Und dann muss jeder von uns Rechenschaft ablegen. Vers 20. Zuerst kam der 5 Talente hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Wow. Stellt euch vor, und ich meine jetzt wirklich, stellt euch vor, schließt eure Augen und stellt euch vor, unsere Pilgerreise da auf der Erde kommt irgendwann einmal zum Ende. Und ihr steht vor Gott, endlich am Ziel angekommen. Endlich das Ziel erreicht. Du stehst vor dem König und dieser herrliche, dieser heilige, dieser gewaltige König spricht diese Worte zu dir. Sehr gut, Philipp. Sehr gut, Claudia. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Sehr gut, Anna. Du bist mit wenigem treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Sehr gut, Peter und Martina, und du kannst jetzt deinen Namen einsetzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Glaubst du, diese Worte, diese Erwartung, diese feste Hoffnung könnte dich motivieren für einen treuen und tatkräftigen Dienst für den König? Oder vielleicht glaubst du, ja, das wär falsch, das wäre schlecht. Mit Freude, von Freude motiviert zu sein, das klingt ja voll egoistisch, oder? Also Christsein muss ja schwierig und hart und alles sein, oder? Freude? Ich glaube nicht, dass es falsch ist. Und zwar erstens glaube ich nicht, dass es falsch ist, weil es unzählige Stellen im Neuen Testament gibt, die vom Lohn sprechen und die mit Freude uns motivieren, uns Gott hinzugeben und für ihn zu leben. Und zweitens glaube ich nicht, dass es falsch ist, uns durch Freude zu motivieren, weil Jesus selbst den Weg des Leidens und den Weg des Kreuzes gegangen ist, mit genau dieser Motivation. In Hebräer 12,2 wird Jesus als der Anfänger und Vollender des Glaubens bezeichnet, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Und spätestens jetzt fällt uns auf, die ersten beiden Diener sind doch nicht so falsch gelegen. Wir werden nicht durch Werke gerettet. Wenn wir das versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzubauen, dann sind wir nicht Jesu Nachfolger. Aber ebenso wenig können wir uns als Nachfolger Jesu bezeichnen, wenn wir ihm nicht treu und tatkräftig nachfolgen, oder? Der Jakobusbrief macht es deutlich. Ein Glaube, der nicht sichtbar ist, der keine Werke hat, der keine Frucht hervorbringt, der ist tot. Und darum ringe ich heute in der Früh mit euch. Maximiert eure Freude durch den treuen und durch den tatkräftigen Dienst für den König. Vers 22. Dann kam der, der 2 Talente hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwidert der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen gut und treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Gleichen Prinzipien da. Wer viel hat, von dem wird viel verlangt. Und wer im Kleinen treu ist, dem wird mehr gegeben und mehr anvertraut. Ist dir das aufgefallen in dem Text? Verantwortung ist eine Belohnung. Verantwortung ist keine ansteckende Krankheit, sondern ein Segen, was Gutes, was Schönes, das Gott dir gibt zum Segen für dich und für andere. Verantwortung ist ein Geschenk, das Gott da am Ende mit mehr Verantwortung belohnt. Aber was noch wichtiger ist, auch wenn der zweite Diener nur nicht einmal halb so viel Gewinn erwirtschaftet hat, er hört genau dieselben Worte von Gott, dem König. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. 5 Talente da, 2 Talente da, dieselben Worte. Und was ich daraus schließe, ist, dass jeder Diener Gottes, dass jeder Christ seine Talente benutzt, die Gott ihm anvertraut hat. Aber niemand macht es auf die gleiche Art und Weise. Und niemand von uns macht es im selben erkennbaren Ausmaß. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, wie schwierig das ist, was es für eine Versuchung für mich ist, mich zu vergleichen mit anderen Christen, mich zu vergleichen mit manchen von euch. Und zwar in beide Richtungen. Einerseits der Vergleich mit denen, denen Gott mehr anvertraut hat als mir. So schnell kann ich da beneiden, wenn jemand erfolgreicher im Dienst ist. Wenn jemand Erfolg und Gelingen hat bei seiner Arbeit, bei seinem Dienst für Gott. So schnell bin ich neidig zu sein auf die, die mehr Möglichkeiten haben, die mehr Verantwortung haben, die Gott auf andere Weise wie mich benutzt. Anstatt mich mit ihnen zu freuen, kann ich mit Neid auf sie schauen. Aber genauso verkehrt ist die andere Richtung, nämlich der Vergleich mit denen, denen Gott weniger gegeben, weniger anvertraut hat. Wie schnell bin ich da stolz auf mich selber oder richtend und urteilend dem anderen gegenüber oder ungeduldig mit meinen Geschwistern. Und all das, während Gott demjenigen vielleicht nur halb so viel Talente und Möglichkeiten anvertraut und der eh schon einen 20-fachen Gewinn macht, den ich vielleicht gar nicht sehe. Der macht vielleicht nicht, was ich mache, aber vielleicht macht er noch was viel Größeres, was viel Entscheidenderes für den König. Was hilft gegen Neid auf der einen Seite und Stolz und Ungeduld auf der anderen? Nur die Liebe zum König. Und diese Liebe zu Gott, dem König, die zeigt sich in treuem und im tatkräftigen Dienst für ihn. Eben mit genau dem Talenten, mit all den Möglichkeiten, die Gott jedem von uns gegeben hat, die Gott genau dir anvertraut hat, nicht dem anderen. Gott weiß genau, was er jedem von uns gibt und warum er genau so viel uns anvertraut und nicht mehr und nicht weniger. Das ist der Schlüssel da. Unsere Liebe zum König, unsere Beziehung, die sich in Dankbarkeit zeigt, unser Vertrauen zu diesem König, der uns da beauftragt. Die beiden ersten Diener, die lieben den König und sie dienen ihm gern und mit Freude. Aber ganz anders ist es beim dritten Diener in Vers 24. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Hört ihr diesen Verärgerten, diesen Selbstgerechten, diesen anschuldigenden Ton dem König gegenüber? Welches Bild muss dieser Diener vom König gehabt haben? Ein harter Mann, jemand, der seine Diener ausnutzt, der sät, wo er nicht geerntet hat. Ich frage mich, kann das nicht auch vielleicht dein Bild von Gott sein? Wie ist denn dein Bild von Gott, dem König? Ist er für dich ein harter Gott, der von dir das Unmögliche verlangt? Der dir ganz eine große Last auflegt, die du eigentlich nie tragen kannst, unter der du zerbrechen musst? Der dich ständig in Situationen bringt, wo du eigentlich nur verlieren kannst. Denkst du so über Gott? Weil nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt als das. Unser Gott ist ein König, der seinen eigenen Sohn gegeben hat, der dich mit einem hohen Preis, mit seinem eigenen Blut, mit dem kostbaren Blut Jesu Christi erkauft hat. Gott hat viel gegeben, damit du in sein Königreich hineingerettet wirst. Und nicht nur das, sondern dass du Teil seiner Familie wurdest. Dieser König ist nicht hart, nicht kalt, nicht grausam. Unser Gott ist voller Güte und Mitgefühl, voller Liebe und Vergebung und Gnade. Und sogar ihm zu dienen, ist keine Last. Ihm zu dienen ist unser Privileg und unsere Freude. Diesen König zu kennen und ihn bekannt zu machen, ihm zu ehren, das ist unsere größte Freude, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Seht ihr, wie wichtig es ist, richtig und wahr über Gott zu denken und wie gefährlich ein Bild von Gott zu haben, das nicht der Realität entspricht. Beim dritten Diener führt genau das zu Bitterkeit und zu Faulheit und zu Vers 26 und zur Zurechtweisung vom König. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Der König weist ihn zurecht und er deckt die Lügen und die Ausreden dieses Knechtes, dieses Dieners auf. Das ist ja alles an den Haaren herbeigezogen. Nur damit er nicht arbeiten, damit er nichts riskieren und nicht dienen muss. Aber was sind denn unsere Ausreden? Was ist deine Ausrede, Gott nicht zu dienen mit all dem, das Gott dir anvertraut hat? Vielleicht hast du früher ja mal ganz enthusiastisch in Gottes Reich gedient. Aber dann, irgendwann sind ein paar Rückschläge gekommen, Herausforderungen, Enttäuschungen. Die Leute haben vielleicht deine tolle Arbeit nicht so gewürdigt, wie du dir das gewünscht hättest. Dann war da vielleicht eine Meinungsverschiedenheit, mit dem oder die andere, mit der kann man eh nicht zusammenarbeiten und irgendwie ja, ist es auch nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast und ja, jetzt wartest du einfach. Vielleicht ist Entmutigung deine Ausrede oder mangelndes Wissen oder mangelnde Fähigkeit oder Begabung oder sonst irgendwas. Aber was glaubst du? Wird Gott sich von deiner Ausrede beeindrucken lassen? In dem Text ist doch echt eine Spannung da, oder? Andererseits, niemand in diesem Raum oder sonst irgendwo wird sich je durch seinen Dienst, durch seinen Fleiß, durch seine Taten und Werke retten können. Niemand. Das hat noch nie funktioniert und es wird auch nie funktionieren. Es geht nur durch Gnade, nur durch Glauben und nur durch Jesus. Aber das andere ist genauso wahr, nämlich, dass niemand, der gerettet wurde, aus Gnade und durch Glauben und durch Jesus, ja, einfach faul auf der Haut liegen wird, bis Jesus wiederkommt. Diesen fruchtlosen, werklosen Christen, den gibt es nicht. Also einerseits, Werke haben noch nie jemanden gerettet und andererseits sind Werke immer das Resultat der Errettung. Und genau deswegen, Vers 28. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss sein. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist ein schweres Ende für das Gleichnis, oder? Das sind doch die schwierigsten, die tragischsten Stellen überhaupt in der Bibel. Dieser Gedanke, gleich wie ihn am Ende von Matthäus 7, dass es am Ende sogar viele, nicht nur ein paar, sondern viele gibt, die zu Jesus kommen und sagen, ja, wir sind doch Christen, wir haben doch für dich getan und gearbeitet. Aber Gott sagt zu ihnen, wer seid ihr? Ich habe euch niemals gekannt. Geht's weg von mir. Und auch da, in unserer Stelle, dieser dritte Diener, der wird hinausgeworfen, weg von der Gemeinschaft mit dem König, in die Finsternis, wo Weinen und Jammern und Zittern und Beben sind. Ganz ohne Hoffnung, ganz ohne Freude, ganz ohne Liebe. Was ist das für ein Kontrast zum Eingehen in die Freude des Herrn? Vielleicht findest du dich wieder in diesem dritten Diener heute, der sein Talent ungenutzt lässt. Dann bitte dich, lass dich warnen von diesem Text. Mach nicht so weiter. Geh nicht dorthin, sondern kehr um von deiner Sünde. Bekenn Gott, dass du ihn nicht geehrt hast, wie du solltest. Dass du ihn nicht geliebt hast, ihm nicht gedient hast, wie du solltest. Und vertraue auf Jesus allein, der das als einziger völlig und ganz getan hat, der einzige Diener Gottes war, der ohne Sünde war und der perfekt Gottes Willen getan hat, um zu erretten und um sein Volk zu befähigen, jetzt ebenso Gottes Diener zu sein. Ja, und wenn du das getan hast, dann widme jetzt dein Leben diesem treuen und tatkräftigen Dienst für den König, für den, der alles für dich gegeben hat. Dien ihm treu und tatkräftig zu seiner Ehre und zu deiner Freude. Ich weiß nicht, wie diese Corona-Zeit, der Lockdown für euch war. Abgesehen von der Krankheit selber und von vielen Verlusten, war das ja für viele auch eine entspannende Zeit. Keine Termine, mehr Zeit mit der Familie und so weiter. Aber ich frage mich, ob diese Zeit nicht auch dazu beigetragen hat, eine gewisse Passivität in uns hervorzubringen. Eine gewisse Konsumhaltung, die vielleicht davor schon da war, aber die jetzt noch einmal verstärkt wurde. Mancher hat sein Talent vielleicht einfach irgendwo vergraben. Glaube, check. Errettung, check. Und jetzt einfach warten, bis Jesus wiederkommt. Vielleicht hat diese Pandemie ja so manche Faulheit, manche Bequemlichkeit, manche Passivität und Trägheit auch unter euch aufgezeigt und an die Oberfläche gebracht, vielleicht sogar gefördert. Und ich hoffe, ihr versteht es mir nicht falsch. Ich sage das nicht, um dir die Freude zu nehmen, sondern um dich zu motivieren, diese Freude zu suchen und nach ihr zu streben, mehr und mehr. Mach deinen Glauben und deine Liebe zu Gott und deine Rettung, mach sie sichtbar durch den treuen und den tatkräftigen Dienst für den König. Es gibt so viele Möglichkeiten. Keine Ahnung, wie man in der FEG Dornbirn dienen und mitarbeiten kann. Ich bin mir sicher, es gibt dort Leute, die ganz froh sind, wenn du dir überlegst, was Gott dir gegeben hat und wo deine Gaben und Fähigkeiten und wo deine Möglichkeiten sind, zu dienen in der Gemeinde, in den verschiedensten Dienstteams. Ich bin mir sicher, du findest etwas, das genau deinem anvertrauten Talent entspricht. Und ich glaube auch, es gibt viele Dinge, die dich herausfordern werden. Vielleicht in der Innenstadt zu evangelisieren, vielleicht der Einsatz in einem anderen Land. Vielleicht ist es das gezielte Zugehen auf Leute und sie an der Hand nehmen und im Glauben weiterzugehen gemeinsam, Jüngerschaft zu leben. Ich glaube, manchmal, wenn wir in unserem Dienst für Gott, den König, Risiken eingehen und manchmal werden wir scheitern. Aber das ist okay. Unser König ist kein harter Herr, sondern er ist gnädig und er hilft. Er hilft auch dir wieder auf, wenn du fällst. Er schaut nicht mit Verachtung auf deinen Misserfolg, sondern mit Geduld und mit Mitgefühl als dem liebenden Vater. Wow. Vielleicht ist es ja ein Tagtraum von mir, aber wie wäre es, wenn unsere Gemeinden da in Vorarlberg, wenn wir anfangen, das ernst zu nehmen, was Gott in diesem Gleichnis zu uns sagt. Und wenn wir unser Leben und unsere Gaben und unsere Fähigkeiten wirklich anschauen und betrachten und bereit sind, sie für Gott zu verwenden. Wenn wir aufeinander zugehen und sagen, hey, das hat Gott mir gegeben, das kann ich, das mache ich gern. Wo kann ich dienen? Wo kann ich mich tatkräftig einsetzen für den König? Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns. Und ich glaube, jetzt gibt es noch eine Zeit, wo wir diesen König auch anbeten können in Liedern, wenn auch nur gesummt. Amen.